Kapitel 20. Das Leben ging weiter. Jenes tägliche Leben, in das man wie aus dem Olymp stürzte und das Leute wie Inge Heinrichs mit Lehrerinnenstimme die Wirklichkeit nannten. Was Michael daran verdienen würde, hing ausschließlich davon ab, wie sich das Buch verkaufen würde. Vorerst bestand also weiter die Notwendigkeit, die Gedanken von der großen Sache fortzulenken und durch kleines, mühsam zusammengeschriebenes für den Unterhalt zu sorgen. Dazu war jedoch Michael nicht gemacht. Er warf sich kopfüber in sein neues, bisher erregendstes Abenteuer, saß seiner Verlegerin im Nacken und begleitete seine Geschichte auf jedem Schritt ihres Weges in den Druck. Die Arbeitsproben der Illustratorin prüfte er, als hätte er sie an der Kunst seines Vaters zu messen, bis mit Franz Josef Tripp endlich jemand gefunden war, der die Bilder in Michaels Kopf zu kennen schien. Die Teilung des Manuskripts in zwei Hälften nahm etliche Wochen in Anspruch. Und aus der Zeit des Lektorats wurde ein schmerzvoller täglicher Kampf. Ingeborg blieb so dicht an seiner Seite, wie er es ertrug. So dicht, dass Jim Knopf noch zwischen sie passte. Ein wenig waren sie jetzt wirklich zu Eltern geworden, deren Kind Nacht für Nacht zu ihnen ins Bett kroch. Die aus dem Lektorat eingetroffenen Seiten las sie ihm vor, bis ihr Schauspielerinnengedächtnis jede Zeile auswendig kannte. Für andere Arbeit blieb keine Zeit. Als der erste Band schließlich erschien, hatten sie beide keinen Pfennig mehr. Ingeborg erhielt Hilfe von Walter Sedelmeier, einem der wenigen Freunde, die ihr weder jemals Avancen gemacht, noch deren Zurückweisung krumm genommen hatten. Walter war seit Jahren in den Münchner Kammerspielen und brachte es fertig, auch ihr mitten in der Saison ein Engagement zu verschaffen. »Ist nur was Bescheidenes«, entschuldigte er sich. »Schon schade, wo du so viel mehr kannst. Aber du weißt's ja selbst, hast eben deinen Ruf als Kratzbürste weg. Und wenn sich daran nun mal nichts ändern lässt, wird's mit den Rollen, die du verdient hast, leider hapern.« »Passt schon«, versicherte ihm Ingeborg. Damit, dass sie eine Bereiter bleiben würde, eine, die so wie sie war, von vielen eingangs begehrt und von wenigen dauerhaft ertragen wurde, hatte sie sich inzwischen arrangiert. Sie hatte ihr Auskommen und von Erfolg hatte sie nie geträumt. Nur von Schönheit, davon, auf einer Bühne ihr Bestes zu geben. Und mit der Erkenntnis, dass dieser Traum unerfüllt bliebe, ließ es sich leben. Sie hatte immerhin gerade der Schönheit eines Romans in die Welt geholfen, hatte einem anderen Traum ihre Kraft geschenkt und für Jim Knopf ihr Bestes gegeben. Ihre Sorge galt Michael, der einen Auftrag beim Rundfunk abgelehnt hatte. Er müsse sich auf sein Theaterstück konzentrieren, hatte er ihr erklärt. Wenn nicht jetzt in kürzester Zeit etwas von ihm käme, das die Szene, all die selbsternannten Literaturpäpste, gelten ließ, würde man ihn in einen Spielzeugschrank sperren und nicht mehr herauslassen. Von der Vorstellung hatte er Albträume. Ein Bataillon von grau gekleideten Herren, die in schweren Stiefeln aufmarschierten, ihn packten und als untauglich wegsperrten. Ins Kinderzimmer. Dorthin, wo niemand ihn mehr hören würde, was immer er auch von sich gab. Auf seinem Schreibtisch hatte die Kritik einer Münchner Tageszeitung gelegen, die Ingeborg von ihm hatte fernhalten wollen. Süffisant stellte der Verfasser fest, Michael Ende, der bisher Kleinkunstbühnen mit eher durchschnittlicher Kost beliefert habe, sei mit dem Wechsel ans literarische Kasperltheater nun offenbar der Sprung in sein eigentliches Element gelungen. Was der Autor neuerdings für Kinder zusammendichtet, mag oberflächlich betrachtet sogar mit einem gewissen Liebreiz daherkommen. Welcher Junge träumt schließlich nicht davon, Lokomotivführer zu werden? Das Ende über possierliche Träume und Blüten, die seine diffuse Fantasie treibt, hinaus jedoch nichts zu sagen hat, ist in Anbetracht der Weltlage nicht nur dürftig, sondern rundheraus schädlich. Eskapismus in Reinform. Betäubungsmittel für die Kinderapotheke.